Heißen Sie?
Christiane Schenderlein.
Was ist Ihr Job?
Ich bin die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt.
Welche Sportart sehen Sie sich am liebsten live im Stadion an?
Alle Sportarten schaue ich mir gerne im Stadion an, weil das Stadion eine hervorragende Kulisse bietet und Emotion pur.
Und im Fernsehen?
Da habe ich drüber nachgedacht und dann fiel mir ein, dass ich sehr gerne Eiskunstlaufen mir im Fernsehen anschaue.
Lieber Landes- oder lieber Bundespolitik?
Bundespolitik macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ihr Lieblingssnack in langen Sitzungen?
Da esse ich gerne Joghurt mit Chiasamen und Früchten. Tatsächlich, das gibt es nämlich bei uns in der Bundestagskantine und das kann man sich dann zwischendurch mal gönnen.
Auf jeden Fall gesund, gesünder als manch anderer Snack.
Ja.
Welche App nutzen Sie am häufigsten?
Am häufigsten nutze ich WhatsApp. Wie vermutlich ganz, ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt.
Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?
Über Weihnachten und Neujahr haben wir nochmal die Trilogie Herr der Ringe angeschaut.
Okay.
Die lange Version, das waren dann irgendwie 12 Stunden Film oder so.
Der schönste Ort in Ihrem Wahlkreis Nordsachsen?
Der ist auf jeden Fall Ende des Sommers bei der Brauerei Urkrostitzer, weil dort das große nordsächsische Ehrenamtsfest stattfindet.
Passend zum Winter, Ihre Lieblingseissorte?
Dark Chocolate.
Und auf welches Sportereignis 2026 freuen Sie sich am meisten?
Auf jeden Fall jetzt auf die Olympischen und Paralympischen Spiele im Winter.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 und 2044. Mein Name ist Ninia Lagrande und ich hoffe, ihr seid sportlich motiviert und vor allem gesund in dieses neue Jahr gestartet. Aus sportlicher Sicht hält 2026 ja einige Highlights für uns bereit. Allen voran, wir haben es gerade gehört, die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Am 6. Februar ist es nämlich soweit, dann steigt die große Eröffnungsfeier. Einer, der die Tage bis dahin vermutlich ganz besonders intensiv herunterzählt, ist heute endlich wieder als Co-Moderator dabei. Er ist bereits Olympiasieger, will in Cortina aber noch einmal angreifen und seine bisherige Saison verläuft mehr als nur vielversprechend, würde ich sagen. 3 Siege aus 5 Rennen, Platz 1 im Gesamtweltcup. Schön, dass du dabei bist, Felix Loch.
Hi Ninja, endlich, muss ich sagen, bin ich mal wieder mit dabei. War jetzt eine lange bisschen Pause. Einmal habe ich alleine gemacht, da warst du im Urlaub. Jetzt warst du ein paar Mal alleine. Aber ja, ist schön, wieder mit dabei zu sein. Und wie du schon gesagt hast, Saison bis jetzt wirklich sensationell. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so gut gleich losgeht, aber freut mich natürlich. Und ja, im Hinblick auf Olympia, du hast gefragt, ob ich Tage zähle. Tage zähle ich noch nicht ganz, aber ich freue mich schon mega auf die Spiele, wenn es in knapp 4 Wochen dann endlich losgeht.
Ja, sehr schön. Die Vorfreude ist wahrscheinlich nicht nur bei dir groß, sondern bei allen Rodlerinnen und Rodlern in eurem Team, oder?
Ja, ganz klar. Also wir hatten jetzt Einkleidung, Team D-Einkleidung. Das ist immer so, ich sage immer so ein bisschen so ein kleiner Startschuss, dass es endlich losgeht. Und ja, wir sind alle, glaube ich, mega motiviert, freuen uns mega auf die Spiele. Ich vor allem, ja, endlich fast zu Hause, sage ich immer. Es sind nur knapp 3,5 Stunden von mir. Familie, Freunde, alle können kommen. Ist mega. Und deswegen, ich freue mich da wirklich richtig drauf, wenn es dann endlich losgeht und die Rennen dann gleich am ersten und zweiten Tag sozusagen beginnen.
Ja, nicht nur die AthletInnen des Team Deutschland und des Team D Paralympics blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2026. Auch für die deutsche Olympiabewerbung steht ein wichtiges Jahr bevor. Deutschland möchte sich ja um die Ausrichtung der Sommerspiele bewerben, 2036, 2040 oder 2044. Die 4 größten Städte und Regionen würden die Spiele gerne ausrichten. Das sind Berlin, Hamburg, München und Köln mit der Region Rhein-Ruhr. Am 26. September wird dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB entschieden, welches der vier Konzepte für Deutschland ins Rennen gehen wird. Bevor dann im Herbst das Wo feststeht, wollen wir heute noch einmal ausführlich über das Warum unserer deutschen Olympiabewerbung sprechen. Dafür haben wir uns heute ganz prominente Verstärkung aus der Bundesregierung geholt, unsere Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Vielen Dank für Ihre Zeit und ganz herzlich willkommen in unserem Podcast, Dr. Christiane Schenderlein.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, Frau Dr. Schenderlein, was ist Ihre erste Erinnerung an Olympische und Paralympische Spiele? Gibt es da einen bestimmten, persönlichen, ganz besonderen Moment, an den Sie vielleicht, der irgendwo vielleicht in Erinnerung geblieben ist?
Ja, auf jeden Fall. Schon als Kind habe ich wirklich das auch im Fernsehen verfolgt. Für mich waren das damals tatsächlich auch Winterspiele mit Katharina Witt und Eiskunstlaufen. Deshalb vorhin auch der Bezug. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und später dann aber auch die Sommerspiele, vor allen Dingen 92 Barcelona mit Franziska von Allensieg. Das sind so die ersten Erinnerungen. Und das sind auch Vorbilder auch immer gewesen und deshalb macht es auch Freude, sich da nochmal drauf zu besinnen. Und dann komme ich ja aus Sachsen und Leipzig und auch Leipzig hatte ja den Versuch mal gestartet, sich für die Olympischen Spiele zu bewerben. Und damals war ich auch Feuer und Flamme sozusagen und habe das auch von Herzen mit unterstützt, auch wenn es dann letztlich nicht geklappt hatte. Aber das hat auf jeden Fall diesen Wunsch noch bei mir manifestiert, dass das toll wäre, wenn wir das einmal in Deutschland erleben könnten.
Ich glaube, der irgendwo mal mit Sport was zu tun gehabt hat, ich glaube, der kann gar nicht anders denken. Zumindest ist es bei mir so.
Am 6. Mai 2025 wurden Sie vereidigt und damit zur ersten Staatsministerin für Sport und Ehrenamt in der Geschichte der Bundesrepublik. Nun erleben Sie in wenigen Wochen Ihre ersten Olympischen und Paralympischen Spiele als Staatsministerin. Worauf freuen Sie sich am meisten? Und was macht für Sie die Faszination Olympia und Paralympics aus?
Also am meisten freue ich mich, vor Ort zu sein und dann diesen Moment zu erleben, wenn die besten Athletinnen und Athleten auf das Siegerpodest steigen und die Freude in den Augen zu sehen. Natürlich freut man sich besonders, wenn eine deutsche Beteiligung auf den Treppchen mit dabei ist, aber eigentlich freut man sich über jeden, der das erreicht hat und seine Ziele geschafft hat. Und da sind immer ganz viel Freudentränen mit dabei. Und diesen Jubel und diese Stimmung, das ist einfach großartig, das mitzuerleben. Darauf freue ich mich riesig. Aber ich freue mich auch auf die ganze Kulisse, die Alpen, die Wettkämpfe, die vielen Menschen, die da sein werden. Das ist ja das Besondere bei diesem größten Sportfest, was es gibt, dass so viele internationale Gäste einerseits, aber natürlich auch internationale Athletinnen und Athleten dort sind. Eigentlich sind alle da und diese Stimmung ist bestimmt was ganz Besonderes und da auch als eben Staatsministerin mit dabei zu sein und auch im Austausch dann vielleicht zu sein mit dem einen oder anderen, auch natürlich den Sportlern, das ist sicherlich etwas, was ganz toll wird. Also darauf freue ich mich riesig.
Es ist einfach dort mega schön. Also da können Sie sich auf gewaltige Bilder, sage ich mal, einstellen, weil das ist einfach diese Dolomiten, diese Berge, das sind einfach, für mich ist das faszinierend, wenn man die dort sieht. Also es wird mit Sicherheit, ich würde fast sagen, sensationell.
Ja, die Dolomiten sind wirklich einzigartig. Das ist tatsächlich so. Und früher habe ich auch gerne Italienurlaub gemacht. Und dann kenne ich diese Fahrtstrecken, sind mir durchaus vertraut. Und das wird bestimmt sensationell. Ja. Aber Milano, Mailand, bestimmt auch großartig. Da war ich auch im vergangenen Jahr, weil die Stadt einfach auch wunderbar ist. Und jetzt mal in einem ganz anderen Kontext. Also es wird bestimmt toll.
Definitiv. In einem Interview haben Sie erzählt, dass Sie nicht lange überlegen mussten, als Bundeskanzler Friedrich Merz Sie für das Amt der Sportministerin gewinnen wollte. Welche Bedeutung haben der Sport und das Ehrenamt für Sie persönlich neben Ihrem politischen Amt?
Ehrenamtliches Engagement begleitet mich schon unglaublich lang. Ich bin sehr frühzeitig in die CDU damals eingetreten und habe mich kommunalpolitisch engagiert, weil ich es immer für wichtig empfunden habe, dass man auch selbst mitgestaltet, also selber auch anpackt. Und dann später war ich auch im kirchlichen Rahmen engagiert und habe mit dazu beigetragen, dass unsere Kleiderkammer vor Ort an einen neuen Ort kam und dass man auch ja auch einladend ist. Es gab damals ja 2015, also zur Flüchtlingskrise war es, aber es war natürlich auch ein großes Helfen und Unterstützen und dazu beitragen, dass die Menschen, die aus dem Krieg geflohen sind, gut ankommen in Deutschland. Und das hat mich immer deshalb sehr gefreut, weil eben, also das eine ist eben, dass man etwas gestaltet, aber das andere ist auch, dass man etwas selber beitragen kann. Also das, was wir ja heutzutage in der Engagementpolitik als Selbstwirksamkeit bezeichnen, das zu erleben und zu erfahren, habe ich als ein Glücksmoment empfunden. Das ist das Engagement, das Ehrenamt. Ich komme nicht aus dem Leistungssport, aber ich fand, also Sport an sich begleitet mich und ich mache auch Sport, so wie man das auch machen sollte, um diesen sehr sitzungslastigen Alltag doch irgendwie auch gut zu durchstehen. Ja, das gehört dazu, dass man sich bewegt und deswegen ist mir das wichtig. Als Kind war ich in einem Tanzverein. Das hat mir Freude gemacht. Also Musik und Bewegung fand ich immer toll. Meine Mutter hat mich stark geprägt, die selber sehr viel Leichtathletik gemacht hat und diese Werte, Leistungsbereitschaft, Disziplin, aber auch Fairplay und Respekt zueinander, das hat sie auch mir mal auf den Weg gegeben. Also es gibt verschiedene biografische Punkte, die, denke ich, durchaus Voraussetzungen geschaffen haben, um das zu empfinden, was ich empfinde. Und auch diese Motivation ist da sehr klar und spürbar eben für die Athletinnen und Athleten die besten Rahmenbedingungen zu auf den Weg zu bringen und aber natürlich auch für all jene, die im Spitzensport zu Hause sind und aber auch die Vereine zu unterstützen, weil unser Land ist ein so reiches Engagementland mit so vielen 86.000 Sportvereinen auch für die etwas zu tun. Das verbindet sich ja letztlich mit diesem Amt und das ist wirklich eine tolle Aufgabe.
Ja, und der Vereinssport ist ja in Deutschland so beliebt wie nie. Nach der Corona-bedingten Delle ist die Zahl der Sportvereinsmitgliedschaften wieder stark gestiegen. 2025 wurde mit 29,3 Millionen Mitgliedschaften sogar ein neuer Rekord erreicht. Also gleichzeitig sinkt aber die Zahl der Ehrenamtlichen und die Herausforderungen bei Turnhallen, Sportplätzen und Schwimmbädern nehmen zu. Vor diesem Hintergrund, wo sehen Sie den Sport in Deutschland in 10 Jahren und wie sieht Ihr Zielbild für die Zukunft des Sports aus?
Ja, da wären wir beim Zielbild, wären wir durchaus auch wieder darüber hinaus, wären wir wieder bei den Olympischen Spielen, weil wir sind ja heute 2026, in 10 Jahren könnte das ja schon so direkt vor der Nase sein, also schon der nächste große Punkt und das ist sicherlich etwas, was da auch mit genannt werden sollte und bei den Sportvereinen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sie weiterhin eine so starke Rolle spielen in Deutschland, denn das tun sie. Wir sprechen hier schon auch eher vom traditionellen Engagement, weil eben diese Vereine wirklich auch lange schon bei uns eine Tradition haben. Sie sind seit vielen Jahren wirklich die Träger des Breitensports. Es gibt natürlich auch andere Initiativen und Individualsport und alles hat auch seinen Platz. Aber das, was in den Vereinen geleistet wird, das ist doch wirklich herausragend. Da geht es eben um Toleranz, da geht es um respektvolles Miteinander, da geht es auch mal darum, mit einer Niederlage umzugehen. Es ist die größte Integrationsleistung, die geschieht im Sport, muss man sagen. Es spielt auch keine Rolle, woher jemand kommt. Jeder ist willkommen. Und wenn wir diese Kraft, die wir dadurch auch entwickeln, wenn wir das weiter stärken und auch noch in Zukunft über solche Zahlen, das ist doch Wahnsinn, über 29 Millionen Menschen, die in einem Sportverein sind, wenn wir das erreichen, das ist wäre toll, weil das eben auch darstellen würde, dass wir immer noch als Gesellschaft zusammenhalten. Das ist etwas, wofür wir uns einsetzen und was wir stärken wollen, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Ja, das mit dem Thema Integration, das ist, ja, das habe ich durch. Das ist einfach wirklich so. Für mich ist es so einfach, werf einen Ball irgendwo bei 10 Jungs aus den 10 verschiedensten Ländern in die Mitte. Du musst denen nichts erklären, die wissen alle sofort, um was es geht. Und das, wie wir es gerade schon gehört haben, geht halt, zumindest sehe ich so, am besten im Sport. Da kommen wir gleich dazu. Der Sport ist ja jetzt, das finde ich so für mich natürlich sehr, sehr schön, im Kanzleramt angekommen.
So ist es.
Welche Vorteile sehen Sie darin und welche Rolle nehmen Sie ein, um den Sport in Deutschland weiter voranzubringen?
Ja, das ist wirklich was ganz Tolles, dass es jetzt dieses Amt gibt und dass eben Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt verortet sind, weil damit die Sichtbarkeit von beidem nochmal deutlich stärker wird. Und das ist auch die Aufgabe einer Staatsministerin, Sichtbarkeit herzustellen und aber auch direkt Ansprechpartner zu sein. Man kann sich jetzt nicht mal einfach wegducken, auch wenn das vielleicht auch früher nicht stattgefunden hat. Aber so ein Bundesinnenministerium hat ganz, ganz viele Themen und vor allen Dingen ganz viele auch, die, naja, da geht es erstmal um Reaktion und darum, quasi große Gefahren in Deutschland abzuwenden. Der Sport ist da immer auch ein sehr positiver Teil gewesen und ich verstehe schon auch, dass das deswegen nicht oder es doch auch einige gibt, die das gerne so beibehalten hätten. Aber jetzt heben wir eben Sport und Ehrenamt nochmal auf eine ganz andere Stufe und wir haben auch eine schlanke Entscheidungsstruktur und da denke ich, das stärkt auch den Sport, weil viel schneller und auch wirklich im Sinne eines Teams zusammengearbeitet wird. Das heißt, es gibt die 10, 11 Referate, wir haben gemeinsamen Austausch, es gibt schlanke Entscheidungsstrukturen und es gibt jemanden, der sich ausschließlich um diese beiden Themen kümmert. Und wenn es mal notwendig ist, kann man eben dann auch beim Bundeskanzler an die Türe klopfen und sagen, Moment mal, da gibt's auch noch ein Thema, was ganz wichtig ist. Und im Kabinett sitzt eben jetzt auch der Sport direkt mit am Tisch und hat auch Rederechte und das ist wichtig. Das ist wichtig für unsere Sportnation und wenn wir da auch die Ziele, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, erreichen können, das nehmen wir uns ja vor und ich bin da auch sehr zuversichtlich und manches haben wir auch schon jetzt in den 8 Monaten Regierungszeit erreicht. Ich denke, dann wird es das auch zeigen, dass das eine Struktur ist, mit der man auch längerfristig arbeiten kann.
Kurze Wege sind immer sehr, sehr praktisch. Da kenne ich mich aus.
Genau, kurze Wege. Kurze, direkte Wege und Drähte sind wichtig.
Schauen wir auf die Olympia-Bewerbung. Blicken wir mal auf die. Zunächst natürlich einen Blick zurück. Deutschland hat ja in der Vergangenheit schon einige Male versucht, die Olympischen Spiele nach Hause zu holen. Zuletzt Hamburg mit den Sommerspielen 2024, München mit den Winterspielen 2022. Ja, die Bewerbungen sind leider aus den unterschiedlichsten Gründen gescheitert. Natürlich hätte ich 22 gern Spiele in München gehabt, weil da hätte ich mit dabei sein können vielleicht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Was ist heute bei unserer Bewerbung anders als damals und worauf kommt es jetzt einfach an?
Der DOSB hat da eine sehr starke Analyse vollzogen und genau geschaut, woran hat es am Ende gelegen, was war noch nicht gut genug und nicht ausreichend, um letztlich zu überzeugen. Das war ein wichtiger Prozess. Ich sehe es jetzt als sehr positiv an, dass wirklich alle politischen Ebenen an Bord sind, bei allen Bewerberregionen, von der kommunalen Seite hin dann zum Land, zum Bund. Wir haben jetzt vor kurzem noch einmal die Vereinbarung auch Bundeskanzler mit den 4 Bewerberregionen unterzeichnet. Auch das nochmal ein klares Statement und eine Vereinbarung, die eben auch signalisiert, wir geben auch die entsprechenden Ressourcen mit auf den Weg, damit die Bewerbung erfolgreich ist. Und wir haben uns auch weiterentwickelt, was das Thema Sportgroßveranstaltungen insgesamt anbelangt. Also Was ist uns wichtig, wenn wir eine so große Sportveranstaltung auf den Weg bringen wollen? Da spielt das Thema Nachhaltigkeit eine sehr entscheidende Rolle. Auch das IOC hat hier noch einmal einen großen Prozess vollzogen hin zu Konzepten, die ganz klar das Thema Nachhaltigkeit mit in den Blick nehmen. Darüber hinaus haben wir als nationale Strategie uns auch gesagt, es gibt auch weitere Punkte, die uns wichtig sind. Zum Beispiel das Thema Menschenrechte, dass wir aber auch die Menschen mitnehmen. Deswegen gibt es auch meistens 3 von 4 Fällen Direktbürgerentscheide und in Berlin einen anderen Weg über möglicherweise einen positiven Volksbegehrensantrag. Das muss man sehen. Aber wir wollen die Menschen mitnehmen. Das ist etwas, was auch ganz entscheidend ist, zu überzeugen. Und München hat gezeigt, dass man auch die Menschen vor Ort wirklich überzeugen kann. Und das zeichnet uns aus, dass wenn wir sagen, wir sind eine liberale Demokratie und wir leben diese Werte, dann bedeutet das auch, dass wir zunächst dafür werben, dass wir auch in den Dialog gehen. Wir müssen mit den Menschen reden. Warum wollen wir unbedingt diese Spiele? Was sind deren Sorgen? Welche Punkte müssen wir besser noch in den Blick nehmen? Und das machen ja auch die Regionen jetzt sehr stark vor Ort. Und danach eben sagen, okay, wir haben jetzt alle Argumente ausgetauscht. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess. Auch wenn er in den letzten Jahren oft dann doch nicht die Überzeugungskraft hatte, müssen wir diesen Weg gehen. Also damit meine ich, es gab eben Bürgerentscheide, die nicht gut ausgegangen sind. Ich glaube aber, es ist so ein Moment erreicht, da können Sie jetzt auch wieder doch viele Menschen vorstellen, weil mit den Olympischen Spielen auch noch mehr verbunden ist. Es ist eben auf der einen Seite ein tolles Fest und wir können die Welt willkommen heißen, aber darüber hinaus bis dahin, es ist auch ein Weg, der ein Zukunftsweg ist. Da geht es um Modernisierung, da geht es darum, dass wir insgesamt die Infrastruktur verbessern wollen. Und wir sehen eben nicht nur die großen Städte oder Bewerberregionen, sondern wir sehen auch das ganze Land, Stichwort Sportmilliarde. Wir wollen eben insgesamt auch in die Infrastruktur investieren. Das heißt, wir wollen auch der Sportwelt, das sind jetzt Vereine und das sind aber eben auch Leistungssportler, zeigen, wir gehen all in. Wir machen alles, alle diese Bereiche. Wir wollen auch, dass mehr Bewegung stattfindet im normalen Schul- und Jugendalltag. Aber auch insgesamt, es ist ja auch ein Thema der Gesunderhaltung, es ist ein Thema auch der Inklusion. Also es ist so vielseitig und so positiv. Und der Sport hat immer noch diese Dimension, dass man sagt, das ist so das letzte Lagerfeuer der Nation. Also man kommt zusammen. Aber es ist ja auch so, wenn jetzt wieder die Olympischen Spiele stattfinden, die Menschen gehen vor den Fernseher und gucken gemeinsam diese wunderbaren Wettkämpfe sich an. Und es bringt die Menschen zusammen auf ganz tolle Weise. Und das ist eben auch etwas von, ja, was spannend ist und was hochemotional ist und wo man mitfiebert und wo die Menschen zusammenkommen. Und deshalb glaube ich, dass es eben dafür auch die notwendige Zustimmung innerhalb der Bevölkerung gibt und damit auch die Zustimmung, die wir brauchen für die Bewerbung. Und darauf wird auch auf internationaler Bühne geschaut, wie wir das hier vor Ort managen.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Im Oktober letzten Jahres gab es das erste Referendum in München und da waren fast 2/3 der Bevölkerung für Olympische Spiele in ihrer Heimatstadt. Also die Zustimmung ist da. Die nationale Wirtschaft steht hinter der Bewerbung. Die Bundesregierung unterstützt den Prozess seit Beginn an. Und Deutschland ist inzwischen Teil des internationalen Bewerbungsverfahrens beim IOC. Also die Vorzeichen für dieses Jahr stehen ziemlich gut. Dennoch ist der Weg zu möglichen Spielen noch weit. Und vielleicht, wenn es am Ende nicht ganz reichen sollte und Deutschland nicht den Zuschlag bekommt, bedeutet das ja nicht, dass die ganze Arbeit umsonst war. Also was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit Sie persönlich sagen können, diese Bewerbung war ein Erfolg, ganz unabhängig von der finalen Entscheidung des IOC?
Ja, das ist nun immer so, wenn man für eine Sache kämpft, dann muss man davon auch überzeugt sein, dass man am Ende erfolgreich ist. Sonst würde man auch nicht ausreichend überzeugend sein. Deshalb fällt es mir jetzt schwer zu sagen, dass wir nicht überzeugend sind. Aber klar, es ist auch bekannt, dass es starke Mitbewerber gibt und es dann eben auch passieren kann, dass man am Ende nicht den Zuschlag erhält. Daher finde ich es auch durchaus gut, dass wir uns ein bisschen offen halten, die Jahreszahlen und auch schauen, wann ist mal wieder so ein europäisches Fenster da und wann sind die Chancen besonders gut, einen Zuschlag für die Spiele zu bekommen. Und ich glaube, es geht ganz oft um das Thema des Menschen an sich oder von eben denen, die auch Sport treiben und die sportbegeistert sind. Und wenn wir es erreichen, dass die Menschen sich insgesamt mehr bewegen, mehr auch Interesse an Bewegung haben, wenn wir auch die Rahmenbedingungen hier verbessern oder auch so ein Gemeinschaftsgefühl dadurch erreichen, das wäre ein Punkt, ein tolles Ergebnis. Wenn wir auch uns trotzdem weiterentwickeln, was eben Sportgroßveranstaltungen anbelangt, dass wir sagen, wir haben hier an sich ein sehr gutes Konzept mit nachhaltigen Spielen, mit anderen Themen, mit denen wir punkten wollen, auch dass wir vielleicht für eine andere, ich meine, wir bewerben uns ja auf ganz viele tolle Wettbewerbe, WMs, EMs. Klar, die Olympischen und Paralympischen Spiele ist halt das Größte, was man erreichen kann. Und darunter gibt es eine Vielzahl. Wir werden 2029 die World Games ausrichten, also für den nicht-olympischen Sport auch die größte Wettkampfveranstaltung in Karlsruhe ausrichten. Also wir tun auch schon darunter unglaublich viel, aber man lernt bei so einem Prozess auch sehr viel. Und trotzdem, wir gehen jetzt mit voller Tatkraft und mit ganz viel Engagement an die Bewerbung, die von der wir jetzt überzeugt sind, dass wir mit der erfolgreich sein werden. Aber es lohnt sich, diesen Prozess zu begehen. Und er muss so am Ende wirklich sein, dass wir in vielerlei Hinsicht überzeugen, also die Menschen überzeugen, das international überzeugen, das wirklich ein ausgefeiltes Konzept vorlegen. Und wenn man sagt, man hat doch alles getan, hat alle Register gezogen, und dann denke ich, kann man trotzdem sagen, gut, der Prozess war in Ordnung und so wie er gelaufen ist, war es ein, also wenn es jetzt halt nicht mehr reicht, dann müssen wir auch mit so einem Ergebnis klarkommen. Aber der Prozess bis dahin ist, wenn man dann sagt, das ist ein gelungener gewesen, dann denke ich, ist das auch ein wichtiger Output.
Hört sich genau richtig an. Ich wollte gerade sagen, nichts anderes ist es bei mir im Sport. Wenn ich dort weiß, ich habe beim Rennen jetzt alles gegeben und das waren wirklich perfekte Läufe und ich habe nicht mehr rausholen können und werde dann halt trotzdem nur Vierter oder Fünfter, dann ist es so. Dann muss ich das akzeptieren und wenn es ein nächstes Mal gibt, mir vielleicht noch Gedanken machen, was könnte ich noch besser machen. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Genau, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die nächsten Jahre und das Thema Zukunft gesprochen. Wir haben auch schon über das Thema Zustimmung gesprochen und vor allen Dingen junge Menschen sind für Spiele in Deutschland. Es gab eine repräsentative Studie aus dem Dezember, die der DOSB in Auftrag gegeben hat. Und die zeigt, dass fast 80% der 18- bis 24-Jährigen sich olympische und paralympische Heimspiele wünschen. Wie können die olympische Bewegung und insbesondere Spiele in Deutschland junge Menschen für den Sport, Bewegung und Teamgeist begeistern?
Ja, weil das ist eigentlich ein ganz tolles Ergebnis, dass diese Umfrage wirklich so deutlich zeigt, dass gerade die junge Generation sich das wünscht, weil das ist ja die Zukunft, ja. Und wenn wir von Athleten von morgen sprechen, dann schauen wir ja vor allen Dingen an die noch jüngere Generation, muss man auch sagen. Dann ist es, wenn wir da eben an die möglichen Athleten dann von Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen schauen, dann sind sie ja noch jünger im Kindergartenalter, Grundschulalter, aber es ist auf jeden Fall die nachfolgende Generation und die junge Generation, die gefragt wurde, sind vielleicht dann diejenigen, die es dann in den Händen halten, organisatorisch oder zum Beispiel, weil sie im Ehrenamt sich mit engagieren. Es sind ja immer unzählige tausende Volunteers, die bei solchen Spielen mit dabei sind. Und das ist doch eigentlich wirklich toll, dass es da so eine große Zustimmung gibt. Das muss man eben auch mal sagen, vor allen Dingen bei aller Kritik, die es ja leider vielfach gibt an der sogenannten Generation Z. Es ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass man doch auch dieser Generation viel zutraut und zutrauen kann und dass sie dafür begeistern. Und die Werte, die im Sport gelebt werden, das sind so überaus positive Werte. Und es zeigt eben, dass die jungen Menschen die auch für besonders wichtig erachten. Dazu gehört auch, dass man selber gerne Gastgeber sein möchte, die Welt wieder auch begrüßen möchte im eigenen Land. Und das ist sehr ermutigend und gibt Kraft für die weiteren Aufgaben.
Ja, eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung würde auch bedeuten, dass wir die Paralympics, das haben wir schon öfters, glaube ich, in unseren Sendungen gehabt oder in unserem Podcast gehabt, zum ersten Mal, habe ich eigentlich nicht gewusst, in Deutschland begrüßen dürften. Welche Rolle spielt die Inklusion bei der Bewerbung?
Ich finde, das Thema Inklusion spielt tatsächlich eine sehr große Rolle bei der Bewerbung, gerade auch für uns hier in Deutschland, weil wir auch bei unserer nationalen Strategie beispielsweise für Sportgroßveranstaltungen auch immer wie gesagt haben, wir wollen inklusive Spiele erleben. Wir wollen also oder Wettkämpfe eben auch ganz allgemein gesprochen. Das ist uns besonders wichtig, weil wir da auch ganz viele Chancen haben und die Olympischen Spiele können und die Paralympischen Spiele an der Stelle können es eben nochmals deutlicher zeigen. Und es ist auch eine Chance, die ich damit verbinde, zu sagen, wir wollen noch mehr Inklusion schaffen, weil wir da noch ganz schön viele Baustellen haben. Das muss man auch mal in den Blick nehmen. Schauen wir uns an, wie schwierig ist es als Rollstuhlfahrer durch eine Stadt zu fahren mit Bordsteinen, mit Rollstuhl, mit Rolltreppen und vielleicht nicht ausreichend Fahrstühlen, mit zu wenig Rampen und all den ganzen Dingen. Und das würde unser Land unglaublich bereichern, wenn wir das besser noch mitdenken und mehr auch Angebote schaffen für Menschen, die eine Beeinträchtigung oder eine Behinderung haben. Deshalb finde ich auch das als eine Riesenchance. Und etwas, wo wir als Deutschland wirklich sagen können, ja, das ist uns auch in gleicher Weise von besonderer Bedeutung, das ist uns wichtig und hier und alle Konzepte haben das auch mit im Blick und oder haben das auch unterstrichen. Sie wollen inklusive Spiele organisieren und da eben auch die Weichen so stellen, dass das eben gut möglich ist und dass auch für die Athletinnen und Athleten, die ein Handicap haben, dass sie sich auch wohlfühlen und feststellen, die Rahmenbedingungen passen.
Neben diesem Einfluss auf den Sport werden in der Vision, die der DOSB und die Bundesregierung gemeinsam formuliert haben, auch die Bereiche Wirtschaft und Gesellschaft angesprochen. Welche Chancen sehen Sie für die Wirtschaft und Gesellschaft, sollten die Spiele nach Deutschland kommen?
Also Wirtschaft ist, haben wir auch klar gesagt, wir sehen das wirklich auch als Modernisierungsboost für das Land, weil die Olympischen Spiele sagen, das Ziel sind und auf dem Weg dorthin kann eben ganz viel erreicht werden und es ist auch ein Hebel, wenn man sagt, oh, wir haben jetzt hier die Spiele, dann muss es aber auch klappen mit unseren Maßnahmen, die wir ja auch ohnehin angehen, jetzt mit dem Sondervermögen, Stichwort Infrastruktur, Bahn und andere Bereiche. Aber es ist eben nochmal ein Ziel und bis dahin müssen eben dann auch Projekte umgesetzt sein. Und deshalb ist es auch etwas, was auf die Wirtschaft positiv mit einzahlt. Und interessant ist, dass die Rückkopplung von Unternehmen, von den größeren Unternehmen, die ja auch seitens DOSB auch schon angesprochen wurden, in Hinsicht der Frage, ob sie sich mit einbringen in die Vorbereitung, da wirklich ein großes positives Feedback gekommen ist. Auch sie sehen ganz große Chancen und ich stelle auch fest, dass viele Unternehmen das Thema gesellschaftlichen Zusammenhalt mittlerweile eine viel größere Bedeutung beimessen, als es noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Also ich werde ganz oft von Unternehmen gefragt, was können wir eigentlich tun, auch um Ehrenamt zum Beispiel zu unterstützen oder welche Projekte wären darin sinnvoll mit zu unterstützen, weil sie sagen, also zum einen ist es toll, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich gesellschaftlich engagieren. Das finden wir so gut, dass wir das auch unterstützen wollen. Aber sie sagen eben auch, die Vereine, der Sport, das ist eben die größte Kraft, die wir haben hinsichtlich gesellschaftlicher Zusammenhalt, weil hier kommen die Menschen tatsächlich zusammen, nicht nur virtuell, sondern sie sind leibhaftig da und müssen sich miteinander austauschen, gemeinsame Projekte angehen und auch Dinge umsetzen. Und deshalb stelle ich fest, dass es da eine große Bereitschaft gibt, was auch sehr ermutigend ist. Und ja, da spielt eben Gesellschaft ganz klar mit hinein. Ich glaube, das ist auch völlig schon an vielen Stellen jetzt angesprochen, dass eben die genau gerade auch die Olympischen Spiele sehr positiv sich auswirken auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt dahingehend. Zum einen kann man wieder Gäste empfangen, aber man kann eben sich beteiligen, man kann mitmachen. Und dieses Mitmachende und diese Begeisterung, die dadurch ja auch entsteht, das ist eine wunderbare Energie, die positiv ist, die die Menschen zusammenbringt und nicht auseinander.
Ich kann da vielleicht ganz kurz auch eine persönliche Anekdote erzählen. Mein Onkel war Freiwilliger bei den Special Olympics das letzte Mal in Berlin. Und der hat sowohl mit Sport als auch mit Inklusion relativ wenig am Hut und war danach komplett beflügelt. Der fand das so toll, da als Freiwilliger zu arbeiten, die Kontakte zu machen, die sportlichen Leistungen zu sehen. Also das kann ich nur bestätigen. Das hat den wirklich total weitergebracht.
Man muss das immer mal selber erlebt haben. Das ist das, wenn man das selber mal erlebt hat, egal was, wenn man da beim Sport mal mit dabei war. Und ja, das ist, da reißt es einen in der Regel eigentlich mit. Also ich kenne es zumindest nicht anders. Ich komme zwar aus dem Sport, aber wenn ich mal irgendwelche Außenstehenden dann auf einmal immer höre, oh, jetzt war ich da live mit dabei und boah, das ist ja so geil. Was kann ich machen oder wie können wir da was voranbringen? Und das ist schon, ja, cool.
Ja, ich hatte mit vielen Volunteers auch gesprochen, als im vergangenen Jahr die World University Games in Nordrhein-Westfalen, Berlin, dann vor allen Dingen NRW stattgefunden haben. Und da waren ja auch fast oder über 10.000 Volunteers mit dabei, die sich gefreut haben, die ganzen tausend kleinen, also ich will es gar nicht gering schätzen, also das Kleine ist manchmal auch ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig, aber einfach diese Dinge zu übernehmen und mit anzupacken. Und das ist ganz toll. Und wenn man jetzt mal andersherum wiederum schaut, also was passiert eigentlich, wenn es mal nicht so funktioniert? Stichwort, es gibt eine Krise oder es gibt eine Naturkatastrophe. Auch da haben wir doch gezeigt, wie sehr wir bereit sind, aufeinander Acht zu geben und direkt zu helfen und mit dabei zu sein. Wenn wir mal an die Katastrophe im Ahrtal denken, wie viele haben da mitgeholfen? Oder jetzt auch ganz, ganz aktuell bei dem Riesenstromausfall in Berlin. Es waren wieder die Ehrenamtlichen, die dafür mitgesorgt haben, dass Feldbetten aufgestellt wurden, dass es Notstromaggregate gab, dass also sagen, Licht in das Dunkle gebracht wurde und Menschen geholfen wurden oder die Nachbarschaftshilfe geleistet haben, gekocht haben, Menschen aufgenommen haben. Also dieses Helfende ist etwas, was uns immer wieder bereichert und zeigt, dass wir doch auch eine Gesellschaft sind, die respektvoll miteinander umgeht und auch Acht gibt aufeinander bei all diesen Katastrophen und schrecklichen Dingen, die sonst passieren, ist das etwas, was zutiefst positiv ist und wo ich sage, das zeichnet uns doch aus, dass wir eben so sind, eben auch in so Krisensituationen, dass wir dann miteinander uns nicht abschotten, sondern ganz im Gegenteil aufeinander zugehen.
Felix, bevor du deine nächste Frage stellen darfst, will ich einmal noch Werbung machen in eigener Sache, weil Frau Schenderlein die World University Games angesprochen hat und wir beide haben ja mit Niklas Burger gesprochen in einer der vergangenen Folgen. Also da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Das ist der Geschäftsführer der Rhein-Ruhr 2025 World University Games und der hat uns im Vorfeld zu der Veranstaltung einige Fragen beantwortet. Also wenn euch das interessiert, dann hört da gerne noch mal rein.
Genau, das war auch wie eigentlich gefühlt jede Folge bei uns, finde ich zumindest sehr spannend. Ja, die Spiele in Paris vor knapp 2 Jahren haben ja deutlich gezeigt, dass Nachhaltigkeit inzwischen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich denke da zum Beispiel an die Seine, die ja für die Spiele, wie soll ich sagen, gereinigt wurde sozusagen, dass man wieder da drin baden kann. Oder die Einführung einer Bewegungsstunde an den Schulen in Frankreich. Da ist vieles bis heute geblieben und kommt natürlich allen Menschen jetzt natürlich zugute. Wie ist das bei uns? Wie sorgt die Bundesregierung schon jetzt dafür, dass Olympia über das vierwöchige Sportfest hinaus auch eine dauerhafte Nutzung für ganz Deutschland? Was bringt das? Denkt man darüber schon nach?
Auf jeden Fall. Und das Thema Nachhaltigkeit hatte ich ja vorhin auch schon ein Stück weit mit gesagt. Aber es ist toll, dass Sie nochmal Paris erwähnen, weil das ja eben auch nochmal diesen Funkenüberschlag gebracht hat für uns in Deutschland, die Spiele dort mitzuverfolgen in Paris und welche Kraft sie entfaltet haben. Und am Anfang vielleicht auch noch nicht die Stimmung so war, dass alle begeistert waren, aber zum Schluss waren alle begeistert. Und das hat wirklich hier so eine positive Kettenreaktion ausgelöst, dass wir ja auch nochmal jetzt vielleicht den einen oder anderen auch überzeugen konnten. Das will, glaube ich, keiner mehr. Auch das IOC hat gesagt, dass es nachhaltige Konzepte sein müssen. Lieber mal temporär etwas aufstellen, was man dann vielleicht auch mal wieder an anderer Stelle wieder nutzen kann und nicht einfach so irgendwelche Bauruinen oder die ja später zu Bauruinen werden, dann in die Gegend setzen. Das will keiner mehr. Und da hat man auch gelernt aus vielleicht unter den anderen durchaus auch mal negativeren Beispiel. Und so ist es wichtig, dass es eine Nachnutzung gibt und dass man heute schon weiß, wenn wir etwas neu bauen, wie wird es danach weitergenutzt. Und da gibt es auch spannende Überlegungen in den einzelnen Konzepten. Also es spielt von Anfang an eine besonders große Rolle, das Thema Nachhaltigkeit und Bewegung eben selbstverständlich auch. Da schauen wir eben durchaus auf das, was haben dort die Franzosen uns vorgemacht, welche guten Ideen haben sie entwickelt. Und ich denke, dass wir zum Beispiel mit dem Ganztag, der jetzt auch eingeführt wurde, flächendeckend in Deutschland, gute Chancen haben, mehr Bewegung in den Schulalltag hineinzubringen. Aber ich denke, wir sollten da auch noch mehr auf den Weg bringen. Da lässt sich sicherlich noch das ein oder andere zusätzlich noch überlegen. Da gibt es ja, denke ich, nur noch viele spannende Ideen. Wir sind da mit den Ländern im engen Austausch. Es gibt ja die sogenannte Sportministerkonferenz. Also das ist ja die, da treffen die Länder zusammen und der Bund darf auch mit dabei sein. Und wir reden gemeinsam. Das ist halt ein Thema, welches wir, glaube ich, auf in Bund und Länder gemeinsam denken müssen. Als föderales Land hat ja halt jeder so seinen Aufgabenbereich, das Thema Bildung und Schule liegt dann bei den Ländern, aber es ist bei so einer nationalen Idee, wie eben jetzt diese Bewerbung oder dieses Vorhaben, nationales Vorhaben, besonders wichtig, da am engen Schulterschluss zu arbeiten. Und da wollen wir dann auch im Frühjahr bei der dann stattfindenden Sportministerkonferenz auch vorankommen. Und da, glaube ich, geht noch mehr, als was jetzt schon stattfindet. Und eben die Chancen, die es gibt, durch den Ganztag noch besser zu nutzen.
Ganz kurz, ich muss noch reinkätschen. Für mich ist das Thema Nachhaltigkeit nämlich mit München 72, wenn ich jetzt das erstmal lang her ist, weit vor meiner Zeit nehme, das beste Beispiel. Weil nachhaltiger geht ja in dem Falle nicht, wenn man es eigentlich wirklich so sieht.
Da höre ich eine gewisse Tendenz raus. Als Staatsminister, dann verhalte ich mich ja vollständig neutral.
Nein,
aber ich
alles,
verstehe
alles,
natürlich,
alles
dass jeder so... So gewisse.
Nein, mir ging es ja um das, dass der Gedanke ja eigentlich ja schon voll da ist. Also der war früher schon da und den muss man halt jetzt nur noch intensivieren und noch besser wahrscheinlich am Ende durchdenken. Aber ich glaube, es ist zu 100% möglich, dass das am Ende, glaube ich, fast zu 100% nachhaltig ist, wenn man sich für Olympia bewirbt und wenn man dann die Olympischen Spiele hier, wo es auch immer in Deutschland dann vielleicht sein wird, austragen wird.
Ja, auf jeden Fall ist das Thema Nachnutzung entscheidend, ja.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten an den internationalen Sport, welcher wäre das?
Naja, das ist immer so eine Sache mit einem Wunsch. Ich könnte ja sagen, ja, dass die Bewerbung natürlich klar, ne? Das ist ja, das liegt ja auf der Hand. Wichtig ist, dass der internationale Sport auch die olympische Bewegung weiter voranbringt und auch sich soweit auch immer wieder reformieren, wie es notwendig ist. Das macht er auch. Das ist jetzt nicht, dass ich das jetzt als Wunsch adressieren muss. Man muss es ja auch mal sagen, dass es stattfindet. Und trotzdem wünscht man sich da auch, dass es zu einem transparenten Verfahren auch tatsächlich dann kommt und dass es eine klare Entscheidungsfindung auch gibt. Und wichtig ist eben der auch das nicht gering zu schätzen, die Kraft des internationalen Sports. Es sind wichtige Akteure international und in einer Welt, die immer mehr auf dann doch Abschottung oder auf Eigeninteressen setzt, ist es doch besonders wichtig, dass auch die Sportverbände die Gemeinschaft, die internationale Gemeinschaft wertschätzen, dass man nicht zuerst ins eigene Land, sondern wirklich auch das Verbindende und denkt. Und letztlich wünscht man sich ja auch, dass wir alle miteinander friedlich zusammen kommen und zusammenarbeiten, und das ist durchaus etwas, was auch der Sport adressieren und aussprechen kann.
Ja, wenn Sie sich die idealen Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland einmal ganz frei ausmalen könnten, wie würden sie aussehen? Welche Schlagzeile würden Sie gerne am letzten Tag sozusagen zur Schlussfeier gerne lesen?
Toll wäre es, wenn man dann so etwas lesen könnte wie: Das zweite Sommermärchen ist geglückt, ja, weil erinnern wir uns an 2006, das war schon etwas ganz Besonderes. Es hat unheimlich viel Freude gemacht. Es gab ja noch die zweite Schlagzeile, die Welt zu Gast bei Freunden. Auch das ist eine sehr schöne Schlagzeile, würde man sich auch wünschen, die wieder zu lesen. Und ja, wie war das 2006? Erstmalig hat man so viele internationale Gäste empfangen in einem auch dann wiedervereinten Deutschland. Erstmalig hat man Public Viewing in dieser Größenordnung durchgeführt. Das war ein wahnsinnig tolles Sportfest. Wir haben mit Freude auch die Nationalhymne gesungen, ohne dass es in irgendeiner Weise falsch verstanden wurde. Ganz gleich, wie sich vielleicht heutzutage da auch eine Polarisierung entsteht. Aber das war wirklich ganz im positiven Sinne auch Deutschlandfähnchen gewedelt, ja, aber alles positiv. Und man hat sich dann am Ende trotzdem auch für alle gefreut und natürlich auch für diejenigen, die es dann auch am Ende geschafft hatten. Aber es war eben ein tolles Gemeinschaftsgefühl und Erlebnis, und es hat auch alles gut geklappt, im Sinne von, die Organisation hat auch gut funktioniert. Auch das ist sehr ein wichtiger Punkt. Aber wirklich diesen Moment, Sommermärchen 2.0, ist geglückt. Das wäre doch toll, wenn man so etwas wieder lesen könnte.
Sensationell.
Wir haben auf Ihrer Website Ihr Motto gelesen: Wege entstehen, indem man sie geht. Ich finde, das passt aus unserer Sicht sehr gut als Abschluss zu dieser Folge und lässt sich sehr gut auch auf die Olympia-Bewerbung übertragen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein sehr schönes, spannendes, intensives Gespräch, und ich freue mich, weiter im Austausch zu sein, und bedanke mich ganz herzlich und wünsche auch ganz viel Erfolg natürlich an alle Rodler. Jetzt so kurz vor den Winterspielen. Ganz viele Grüße auf jeden Fall.
Danke.
Und toll, dass Sie trotzdem mit dabei waren hier bei dem Podcast.
Ja, danke, danke. Aber stopp, noch nicht auflegen sozusagen. Bevor wir jetzt nämlich wirklich Sie zurück an die Arbeit lassen, haben wir noch eine Bitte. Denn alle unsere Gäste in dieser Sendung haben die Möglichkeit, einen Song auf unsere Olympia-Playlist zu setzen. Also Frau Dr. Schenderlein, zum Start in das neue Jahr würde ich Sie jetzt gerne bitten, was oder welches Lied Sie besonders motiviert vielleicht?
Ein italienischer Hit natürlich, Sarà perché ti amo. Das ist auch die Hymne vom AC Mailand in einer neueren Fassung. Aber es ist auf jeden Fall ein Lied, was sehr motivierend ist.
Passt, denke ich mal, sehr gut dazu.
Ja, passt auch sehr gut zur Folge. Felix, wir beide dürfen ja auch noch einen Song draufsetzen. Und diese Playlist muss inzwischen total riesig sein. Ich bin heute bei Nina Chuba mit dem Song Nina, weil da fehlt ja nur das I. Und dann fühle ich immer, ich singe es immer mit Nina statt Nina. Und dann fühle ich mich sehr motiviert.
Auch schön.
Ja, ich bin ein bisschen im Olympiamodus. Ich habe ein bisschen überlegt und unsere Playlist ist ich sage immer vogelwild, also ein bisschen verrückt. Ich nehme One Moment in Time, weil das ist so ein klassischer Olympiasong, glaube ich, den jeder irgendwie kennt. Die Playlist findet ihr bei Spotify. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.
Das ist wirklich absoluter Olympiasong. Also das ist definitiv so.
Ja, das ist der Song für mich, wo die Tränen dann anfangen zu rollen, wenn man so diese Medaillenübergabe sieht oder so.
Genau.
Genau.
So, das war sie, die 14. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Olympiabewerbung. Hört auf jeden Fall auch nochmal in unsere letzte Folge rein. Da habe ich mit Ex-Eishockeyspieler Christian Ehrhoff über die anstehenden Winterspiele gesprochen. Das war auch ein schönes Gespräch. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, für Ihre Zeit.
Sehr gern. Vielen Dank.
Schön, dass ihr reingehört habt und uns auf der Reise zu möglichen Spielen in Deutschland auch 2026 begleitet. Und dann heißt es ab jetzt, Felix und allen anderen, wir drücken euch die Daumen für das Team D in Mailand und Cortina. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.